Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Die gesetzliche Krankenversicherung ist eine der zentralen Säulen unseres Gesundheitssystems. Aber die Finanzierung ist schwierig geworden. Wie dramatisch ist die Lage? Und was ist zu tun? Darum geht es in dieser Folge.
Ich wollte mal eine Perspektive vermitteln, die ich so habe, ja, als Versicherter, weil die gesetzliche Krankenversicherung als Institution, die wird, würde ich jetzt sagen, zum Glück als vollkommen selbstverständlich wahrgenommen. Die ist da, darauf kann man sich verlassen, aber das Geld muss irgendwo herkommen. Da denken normale Versicherte nicht so oft dran, glaube ich, und die Finanzierung ist momentan nicht gesichert. Da sollten wir erstmal fragen, warum nicht? Was ist das für eine Lage, in der wir da sind?
Ja, bevor ich dazu antworte, noch ein kleiner, etwas flapsiger, aber trotzdem,
immer
der Spruch zu dem, was Sie sagten, die Finanzierung muss irgendwo herkommen. Da gilt natürlich in Deutschland der von Gottfried Benn, glaube ich, mal irgendwann geprägte Spruch, zahlen sollen die anderen, es sind genug davon da.
Ach so, ja, das ist auch schön.
Und so ein bisschen, glaube ich, schwingt das immer ein bisschen mit bei dem Thema gesetzliche Krankenversicherung. Ich glaube, die meisten Versicherten, die meisten Bürger in dieser Republik, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und auch denen, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, denen ist das nicht zu allen Zeiten immer klar, dass eine Solidarversicherung ist, die nur funktionieren kann, wenn der, der nichts hat und nichts braucht, weil er glücklicherweise gesund ist, seinen Beitrag brav zahlt, damit derjenige, der mit vielleicht schicksalhaft erkrankt, versorgt und behandelt werden kann. Und dieses Prinzip, es gab mal so Zeiten, in denen dann die Menschen das Gefühl hatten oder es auch mal zum Ausdruck brachten, das ist dann öffentlich thematisiert worden und seitdem hat es ein bisschen nachgelassen, aber manche dachten, ich habe jetzt so viel eingesetzt, ich muss da auch mal was rauskriegen. Ja? Ständig geht mein Krankenkassenbeitrag dahin und ich habe da gar nichts von gebraucht, also das muss jetzt mal anders werden, ich muss auch mal ein paar Massagen haben oder ein paar Bäder oder eine Badekur oder irgendwas. Ja? So, und das ist eine Grundhaltung, die sich dann 80er, 90er Jahren weit verbreitet hat. Die tut der Sache nicht gut. Das ist heute nicht das Problem der GKV-Finanz, nicht, dass ich da missverstanden werde. Aber das ist sozusagen.
Aber es könnte ein kleines Problem sein, eine Schattierung.
Es hat was zu tun mit der grundsätzlichen gesellschaftlichen Akzeptanz und dem Verständnis einer solchen.
Also da sind ja zwei Dinge, glaube ich, am Werk. Das eine ist, man darf, glaube ich, Wellness und persönliche Lust auf Wellness nicht verwechseln mit Menschen, die wirklich krank sind. Und das andere ist der grundsätzliche, sagen wir mal, Egoismus in unserer Gesellschaft, der immer ein Problem ist. Zumindest, wenn man Institutionen hat, die auf Sozialsein beruhen. Und
genau, so das ist etwas, was, glaube ich, in dem Kontext mathematisiert werden darf und auch nochmal in Erinnerung gerufen werden darf, weil das konstitutionelles Element ist, des Funktionierens einer solchen Einrichtung.
Jetzt könnte ich ganz bösartig sagen, jemand, der wirklich mal was haben will von seinen Beiträgen, der muss sich einfach nur eine ganz schlimme Krankheit zulegen.
Ja.
Dann ist die, aber das wünscht mir natürlich niemandem.
Nein.
Aber also, wenn man
das war auch nicht die Anregung.
Nee, ich weiß, aber dann, wenn man so überlegt, dann merkt man gleich, oh nee, da möchte ich lieber nichts von den Beiträgen haben.
So, dann versteht man das, genau.
Ist vielleicht ein
gutes Gedanken. So, dann muss man noch eins wissen, und das gehört dann auch nochmal dazu, die im Sozialgesetzbuch festgelegten Kriterien und beschriebene Kriterien, was von der gesetzlichen Krankenversicherung getragen werden soll und wie die Behandlung gestaltet sein soll, sind die sogenannten WANS-Kriterien. Wirtschaftlich, ausreichend, notwendig und zweckmäßig. Da steht nichts von optimal. Zwischen optimaler und notwendiger Versorgung kann es auch schon mal eine kleine Differenz geben. Und die Menschen haben aber das Bedürfnis nach optimaler Versorgung, weil wir uns ja ständig optimieren, alle selbst und die Gesellschaft als Ganzes, und der Optimierungsdruck groß ist in unseren sozialen Medien und wo auch immer. Und insofern ist das Streben nach immer dem Allerbesten nachvollziehbar, sehr menschlich, würde jeder von uns wahrscheinlich, wenn er ehrlich ist, von sich selbst zugeben, dass er das auch am liebsten hätte. Aber das ist so nicht vorgesehen.
Jetzt gibt es da sicherlich auch Ermessens- und Verhandlungsspielräume. Und da würde ich einfach gerne nochmal sozusagen eine Perspektive von Ihnen haben wollen. Jetzt kann man ja sagen, der Unterschied zwischen notwendig und optimal ist. Also notwendig ist, ich brauche ein Bett, wenn ich operiert wurde im Krankenhaus. Und optimal ist, ich habe ein Einzelzimmer mit 5.1 Soundsystem und Cappuccino. Aber man könnte auch sagen, wenn jemand einen Arm verliert, ist notwendig, ich hänge ihm einen labbrigen Plastikarm ran. Ja? Oder man sagt, nee, notwendig ist schon, dass er eine Prothese hat, die auch zeitgemäß ist, mit der er was machen kann.
Also da machen wir keinen Unterschied in Deutschland, weil wir den gemeinsamen Bundesausschuss haben als Einrichtung von einem Beteiligten, der den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung an der Evidenz, an der also Nachgewiesenheit der Wirksamkeit gestaltet. Und etwas, was notwendig und gut ist, erhält jeder Mensch in Deutschland völlig unabhängig von seinem der Höhe seines Krankenkassenbeitrages und seines sozialen Status. Also insofern, glaube ich, ist der manchmal geäußerte Vorwurf der Zweiklassenmedizin an der Stelle auch völlig unangemessen.
Nee, ich wollte was sagen, das heißt, das sind
keine zwei verschiedene, genau. Keine zwei verschiedene Prothesen für die Hüfte verwandt, sondern sie kriegen die Prothese, die in ihrer Konstellation die für sie sinnvollste ist und medizinisch sinnvollste.
Da wollte ich gerade sagen, also dieser Ausschuss, da wird dann genauso drüber diskutiert, dass man auch sagt, das ist aber medizinisch absolut sinnvoll,
was medizinisch
auch wenn es teuer
absolut
ist.
Sinnvoll ja? wird auch als notwendig bei uns betrachtet.
Okay, das wollte ich sagen. Okay. So,
da, wo Unterschiede bestehen, ist natürlich unter Umständen beim Komfort.
Ja.
Ja, das kann man sicher sagen. Und ob dieser Unterschied jetzt angemessen ist, ob der zulässig ist, ja oder nein, kann man lange darüber diskutieren. Wir haben aber auch bei der Bahn noch eine erste und eine zweite Klasse. Die erste Klasse ist ein bisschen bequemer, ein bisschen mehr Beinfreiheit. Aber ansonsten kommt ihr im gleichen Bahnsteig zur gleichen Zeit an wie die zweite. Also die Verspätungen werden auch in der ersten Klasse eingefahren. Und insofern, glaube ich, lassen wir das ja an anderen Stellen zu. Dann finde ich, kann man es im Komfort da auch zulassen. Bei den inhaltlichen Versorgungsinhalten ist das sicher nicht der Fall. Aber ich wollte, habe es auch nur benannt, weil es, auch das ist nicht das wirklich zentrale Problem der GKV-Finanzierung. Das ist ein anderes, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber ich wollte nur nochmal darauf aufmerksam machen, dass diese Dinge trotzdem im Bewusstsein sein sollten.
Ja.
Weil sie eben schon auch zur richtigen Einschätzung und im richtigen Umgang mit dem System
ich gut,
durchaus
das,
anregen.
Das liefert einen guten Kontext. Jetzt aber dazu, warum sind im Moment die Kassen nicht so voll, wie wir sie bräuchten?
Weil wir einen stärkeren Anstieg erleben in den Ausgaben als bei den Einnahmen.
Mhm.
Und das hat zu tun mit unterschiedlichsten Faktoren. Es hat zu tun damit, dass wir im stationären Sektor einen starken Anstieg von Kosten haben. Das hat damit zu tun, dass wir bei Arzneimitteltherapiekosten einen starken Anstieg haben, der dynamischer ist als die Beitragsentwicklung. Und das hat auch was zu tun mit der demografischen Situation, dass wir natürlich einen großen Anteil von und größer werdenden Anteil von Menschen im Rentenalter haben, deren Beiträge relativ niedrig sind und von den Beiträgen derjenigen, die in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigtenverhältnis sich befinden, also die Beiträge im Wesentlichen zahlen, kompensiert werden muss.
Mhm.
Weil das Beitragsvolumen, was die Generation der über 65-Jährigen erwirtschaftet, reicht nicht aus, ihren Leistungsanspruch zu befriedigen. Und der Anteil, der von denjenigen, die jünger sind und Beiträge zahlen, in Erfüllung dieser Leistungsansprüche und Notwendigkeiten gepumpt oder übertragen werden, der ist in den letzten Jahrzehnten erheblich gewachsen.
Mhm.
Das heißt, wir haben also auch dort ein demografisches Problem. Und das führt dazu, dass die Beiträge, die gekoppelt sind ja an Lohn- und Arbeitskosten, eben steigen, in einer Weise gestiegen sind in den letzten Jahren, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, ob das angemessen ist, ob wir uns das leisten können, weil die Lohnnebenkosten ja eben die Arbeitskosten belasten und auch die Produktkosten unserer Produkte, die im Wesentlichen auf Export angelegt sind und vom Export abhängig sind, den Preis belasten. Und es gab mal den schönen Spruch von Angela Merkel, wir können nur so viel teurer sein, wie wir besser sind. Der ist total zutreffend und wir kommen da, glaube ich, jetzt auch im internationalen Wettbewerb an Grenzen. Und das heißt, wir müssen uns schon darüber Gedanken machen, wie teuer können wir sein, und dazu zählen dann eben auch die Sozialabgaben und dazu zählt dann eben auch die gesetzliche Krankenversicherung. Und dann muss man eins feststellen, vielleicht als Nebenstrang des Dialogs, und der ist aber wichtig, dass im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung sehr viele Leistungen abgegolten werden, die wir als versicherungsfremde Leistungen bezeichnen, die also eigentlich nichts zu tun haben mit dem System der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist kein ausdefinierter Begriff, gibt unterschiedliche Auffassungen, was man darunter subsumieren kann oder sollte.
Aber es gibt Dinge, die traditionell sozusagen damit
also
abgegolten sein sollen. Ne?
Traditionell, ja, genau. Aber traditionell zum Beispiel ist die beitragsfreie Mitversicherung von nicht arbeitenden Ehepartnern da drin. Da kann man sagen, ja gut, das hat sich so etabliert, ist mal so geregelt worden. Eine sachlichen Begründung im eigentlichen Sinne hat das nicht. Denn auch der Mensch, der jetzt keine Tätigkeit nachgeht, hat ja unter Umständen Erkrankungen, die behandelt werden müssen. Und warum sind die automatisch mit abgegolten? Warum zahlt der, dessen Ehepartner mitversichert ist, wenn er nicht arbeitet, nur einen Beitrag? Ja, also das ist jedenfalls unter wirtschaftlichen, ökonomischen Gesichtspunkten nicht so ganz nachvollziehbar. Ein Beispiel. Anderes Beispiel ist die aktuell stark debattierte Situation der Beiträge der Bürgergeldempfänger. Die werden nur etwa zur Hälfte von dem Staat übernommen und die andere Hälfte wird nicht erstattet. Sind Kosten, die im gesetzlichen Krankenversicherungssystem anfallen, weil auch Menschen, die Bürgergeldempfänger sind, gehen zum Arzt und sind erkrankt und sollen und müssen behandelt werden. Und die Hälfte der Kosten sind knapp 5 Milliarden Euro, geschätzt, mhm. Pi mal Daumen, die werden nicht erstattet. Mhm. Und das ist insofern unlogisch, weil man sagen muss, das Solidarversprechen gegenüber den Bürgergeldversicherungen ist ein gesamtgesellschaftliches mhm. Solidarversprechen. Also sollte es auch von der Gesamtgesellschaft getragen und übernommen werden. Und das wäre dann richtig angesiedelt im Steuerhaushalt.
Mhm. Sonst das müsste dann steuerfinanziert werden, weil Steuern eben auch die Leute zahlen, die zum Beispiel gar nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung sind.
Genau so ist es richtig. Und Steuern zahlen unter Umständen auch Rentner, die immer noch über ein Einkommen, wie auch immer, verfügen,
ja.
das steuerpflichtig ist und aber einen niedrigen Beitrag an der gesetzlichen Krankenversicherung mhm. einzahlen und so weiter und so fort. Und es ist jedenfalls ordnungspolitisch nicht korrekt, es denen aufzubürden, die in der gesetzlichen Krankenversicherung Beiträge zahlen.
Und wenn ich das auch richtig verstehe, ist für diese versicherungsfremden Leistungen, die also nicht klar definiert sind, gibt es Bundeszuschüsse, das ist aber eine Pauschale. Und selbst wenn man das nimmt, was heute sozusagen als versicherungsfremde Leistung gilt, warum auch immer, auch ja. wenn es nicht festgeschrieben wurde, ist deutlich höher als das, was sozusagen dieser pauschale Zuschuss ausmacht.
So ist das. Es gibt eine ganze Reihe, ich habe eben schon genannt, die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern und Rentnern sind ungefähr 10 Milliarden Euro. Mhm. Etwa nochmal 5 Milliarden Euro sind die Behandlungskosten der Bürgergeldempfänger. Dann kommen aber dazu zum Beispiel die indirekte Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen, weil die Krankenhausinvestitionen eigentlich von den Ländern getragen mhm. werden müsste, erhält die Krankenhäuser aber etwa 3,5 Milliarden Euro jährlich. Die Länder tun das nicht im entsprechenden Umfang mhm. und die Finanzierungslücke von Investitionen wird dann zum Teil auch durch Bundesmittel aufgefangen und die sind nochmal 3,5 Milliarden. Und so kommt dann eins zum anderen. Es werden also gesamthaft geschätzt circa fast bis zu 58 Milliarden Euro lauter Maßnahmen, die mit der eigentlichen primären Versorgung gesetzlich versicherter Erkrankter nichts zu tun haben. Und wenn man es etwas enger einordnet und sagt, da sind eine ganze Reihe von Leistungen dabei, die sind da auch durchaus gerechtfertigterweise angesiedelt. Und man kann auch Argumente finden, dafür finden, dass sie dort sind. Es bleiben dann aber ungefähr 22 Milliarden doch noch übrig. Und es gibt einen Bundeszuschuss. Der liegt jährlich bei 14,5 Milliarden Euro. Das ist aber seit 2017 fix mhm. und hat sich nicht dynamisiert. Die Dynamisierung hätte eigentlich schon dazu führen müssen, dass es heute 18,5 wären. Statt 14,5, da fehlen also nochmal 4. In der Summe muss man feststellen, dass man der gesetzlichen Krankenversicherung viele Dinge aufbürdet, die dort ordnungspolitisch eigentlich nicht angesiedelt sein müsste mhm. und sollten. Wenn man das auf den Steuerhaushalt umlegte, dann wäre das Geld deshalb nicht da. Das ist keine Frage. Es wird aber an der richtigen Stelle finanziert und dann auch unter Umständen kompensiert. Und die Arbeitskosten und Lohnnebenkosten würden erheblich entspannt und entlastet. Und auch das Problem der Finanzierungslücke der gesetzlichen Krankenversicherung würde zunächst mal jedenfalls an dieser Stelle verschwinden. Mhm. Das würde nicht davon abhalten, zu sagen, es braucht auch, dazu werden wir gleich nochmal kommen, inhaltliche, strukturelle, organisatorische Reformen, um dafür zu sorgen, dass wir in absehbarer Zeit eben ja auch eine Herabsetzung der Ausgabendynamik beobachten können. Wir müssen ja schon uns irgendwie überlegen, es kann ja nicht ewig so weitergehen, mhm. dass die Kosten steigen, sondern wir müssen schon überlegen, wo sind im System denn auch Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass wir die Kostenentwicklungen ein bisschen im Griff behalten.
Klar, das sind zwei Ideen. Das eine ist erstmal die gesetzliche Krankenkasse an sich zu betrachten und zu sagen, das muss jetzt erstmal entkoppelt werden. Vielleicht muss auch klar geregelt werden, was sind versicherungsfremde Leistungen. Und die müssen dann wirklich eben auch nicht von der Versicherung bezahlt werden, weil heißt ja schon versicherungsfremd. Das
richtig,
ist das eine.
Genau.
Und dann ist das zweite, ist das gesamtgesellschaftliche Problem, weil Sie haben es ja gerade gesagt, dadurch ist das Geld ja noch nicht da. Also es würde nur nicht mehr an dem einen Ort fehlen, sondern in dem anderen, an dem
ja,
anderen.
Aber dann würde es wird dann transparent ausgewiesen.
Ja, wissen genau. Sie?
Es wird ausgewiesen, klar. Es taucht im Bundeshaushalt auf, es ist sozusagen, dann ja. sind da vielleicht Mittel, die natürlich über die Länder verteilt werden müssen, dann wieder weiterfließen, aber es wird darüber diskutiert, es wird im Parlament beschlossen, mhm. man kann über die Höhe dann diskutieren, ob das in der Dimension angemessen ist oder ob man das Solidarversprechen verändern möchte. Also da gehört es aber hin.
Ist dann am richtigen Ort. Kann ich total gut nachvollziehen. Und dann ist es aber jetzt so, jetzt kommt die zweite Frage. Also was kann man grundsätzlich machen, um die Kosten auch zu senken? Ja, wer auch immer sie bezahlt, so. Das ist ja nochmal eine andere genau. Sache. Ja, wie kann man die Zeche kleiner so. Halten?
Also so. Ich glaube, dass man sich schon darüber Gedanken machen muss, dass wir ja bei den Kosten der Arzneimitteln hinschauen müssen. Wir haben viele Innovationen, ohne Frage, deren wirtschaftliche Abschätzung noch schwer ist. Ich sag mal, das, was wir jetzt erleben, wäre bei den Dingen, die dann grenzwertig Lifestyle-Medikation sind, wie zum Beispiel Ozempic, also die sogenannte Abnehmspritze, mhm. die natürlich, wie wir wissen, eine, wenn denn, wahrscheinlich lebenslange Therapieform sein muss, weil die Menschen, die sie nehmen und die dann tatsächlich erfolgreich ihr Gewicht reduzieren, viele Nebenerscheinungen des Übergewichts, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes und andere, dann ja unter Umständen auch gar nicht erleben mhm. werden. Also eine Langfristbetrachtung der ökonomischen Auswirkungen dieser Medikamente ist noch schwer abzuschätzen. und bleibt im Moment sicher nur eine Schätzung.
Ja.
Und es gibt ja noch gar nicht die Gelegenheit, das jetzt rückwirkend zu betrachten. Aber unter Umständen ist es sogar klüger, jetzt das Geld auszugeben, um es später nicht ausgeben zu müssen. Das ist noch nicht klar zu sagen. Und diejenigen Menschen, die also unter einer Adipositas das leiden, sind an vielen Stellen eben nicht Menschen, die sich einfach nur nicht zusammenreißen können, wie Klein Hänschen sich vielleicht gelegentlich vorstellt, sondern bei denen es sich tatsächlich um eine Stoffwechselerkrankung handelt, die bei vielen Menschen oder bei einem größten Anteil unserer Bevölkerung genetisch auch disponiert ist.
Wobei man das ja sicherlich unterscheiden kann.
Oder im Kindesalter angelegt ist, zu einer Zeit, als diese Menschen noch nicht für sich Verantwortung übernehmen konnten. Also ich will nur sagen, es ist schwierig, sich jetzt sozusagen gesamthaft auf Arzneimittel zu stürzen, aber man muss schon gucken, wo ist ein echter Mehrwert im Hinblick auf Versorgung und auch vielleicht tatsächlich langfristige Kosteneinsparungen gegeben. Was ist dieser Mehrwert wert, heute auszugeben? Die Preisfindung bei neuen Arzneimitteln ist und bleibt ein schwieriges Unterfangen. Das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz, das sogenannte AMNOG, was, glaube ich, 2015 eingeführt wurde, bis ich mir ganz sicher, hat zwar einen ganz guten Mechanismus zum Inhalt, mit dem man den frühen Nutzen dieser Medikamente versucht, wissenschaftlich zu bewerten, um dann zu sagen, jawohl, das kann jetzt übernommen werden von der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber ich glaube, daran muss man weiter arbeiten und schauen, warum sich trotz all dieser Maßnahmen die Dynamik der Arzneimittelkostenentwicklung nach wie vor ziemlich ungebremst stattfindet. Ist ein Punkt. Man kann auch darüber nachdenken, ob man die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel herabsetzt, wie bei manchen Lebensmitteln oder großen davon Grundnahrungsmitteln. Weil man sagen muss, ist im Übrigen fast allen.
Wollte ich gerade sagen, fast alle Länder
europäischen Länder haben einen heftigen Mehrwertsteuersatz auf.
Oder gar keine Mehrwertsteuer
gibt's auch. Auf Arzneimittel, Muss man sagen, das fehlt natürlich im Steuereinkommen, Aufkommen dann. Also auch da gilt das gleich wie rechte Tasche, linke Tasche. Aber es ist etwas, was sozusagen aktuell nur diesen Aspekt des Gesundheitswesens belastet. Und alles, was man als Belastung empfindet, davon versucht man sich zu entlasten. Und ob es gut ist, sich in der gesundheitlichen Versorgung von Dingen zu entlasten oder vielleicht an anderer Stelle, darüber, glaube ich, darf man getrost diskutieren. Da hätte ich auch eine Meinung, die ziemlich klar ist.
Hatte ich mir jetzt gedacht. So, wenn wir schon bei den Steuern sind, das sind auch Ideen, die es gibt bei der Bundesärztekammer. Die Tabaksteuer erhöhen, die Alkoholsteuer für Suchtprävention nutzen und eine Zuckersteuer mal ganz stark anschauen.
Also ich sage mal, wir sind bei den Steuern auf Genussmittel wie Tabak und Alkohol in Europa ziemlich am unteren Rand in Deutschland. Obwohl wir also im Jahr 2021 eine Anhebung, eine schrittweise, stufenweise Anhebung der Tabaksteuer beschlossen haben, sind wir das immer noch. Und darum würde ich sagen, da ist noch Potenzial, weil wir auch wissen, dass in den Ländern, in denen höhere Tabaksteuern erhoben werden, der Erstkonsum deutlich zurückgegangen ist. Diejenigen, die abhängig rauchend und Nikotinprodukte benutzend unterwegs sind, die wird es natürlich wahrscheinlich nur bedingt davon abhalten. Ja, aber diejenigen, die in der Schwelle sich befinden, unter Umständen einzusteigen, im jugendlichen Alter oder jungen Erwachsenenalter, die hält es dann, das ist nachweisbar, davon eher ab. Und allein dieser Effekt neben der Mehreinnahme rechtfertigt, aus ärztlicher Sicht zumindest, eine Anhebung.
Und die Mehreinnahme ist ja nicht schlecht, wenn zum Beispiel versicherungsfremde Leistungen dann vernünftig durch Steuern finanziert werden, hat man da Geld.
So ist es. Dazu müsste man sich dann aber committen, in Anführungszeichen, und das auch wirklich tun und auch verlässlich dauerhaft tun. Mit den Steuern ist das so eine Geschichte, da ist unsere Erfahrung, die einem Jahr wird das mal so gemacht. Nächstes Jahr fehlt es woanders irgendwo, die Decke ist immer zu kurz bei den Steuern. Also dann machen wir es wieder andersherum. Also darum sind wir eigentlich geneigt, eine Abgabe zu fordern, zusätzlich zu den schon erhobenen Steuern. Aber eine zweckgebundene Abgabe, das wird mir immer wieder erzählt, sei rechtlich ganz schwierig. Wird aber vor allen Dingen, glaube ich, von der Tabakindustrie als ganz schwierig angesehen. Ja, ich meine, was heißt das?
Ein Schuft für Böses.
Was heißt das? Ich würde mal sagen, was spricht dagegen? Das muss mir dann mal ein Jurist erklären. Was so schwierig daran sein soll, eine zweckgebundene Abgabe zu erheben, die zum Beispiel auf Tabak oder Alkohol eine solche Abgabe erhoben würde, die in einen Sonderfonds gepackt würde, von dem man sagt, dieser Sonderfonds dient ausschließlich der Behandlung von Suchterkrankungen und der grundsätzlichen Gesundheitsprävention. Zwei, glaube ich, unter dem Aspekt von Kostenmanagement im Gesundheitswesen der Behandlung auf jeden Fall mittel- bis langfristig hochwirksamen Dingen. Für die uns aktuell Mittel fehlen. Und wenn man sie dafür verwendet und sozusagen die Verwendung dafür dann auch praktikabel und transparent sichergestellt wäre, dann glaube ich, täten wir Gutes im Gesundheitswesen. Und wir sind in Deutschland oder sind ein Land, das auch im internationalen Vergleich mit vergleichbaren Ländern wie der Schweiz oder Österreich oder Italien oder Frankreich in dem sogenannten Public Health Index den wir hier in Berlin vor 6 Wochen etwa vorgestellt haben, erhoben von der AWK-Bundesverband und dem Deutschen Krebsforschungszentrum aus Heidelberg. Also beides, glaube ich, unverdächtige Organisationen, deren grundsätzliche Qualitätsorientiertheit nicht in Frage steht. Daran habe ich mit teilgenommen an der Veröffentlichung. Und da können Sie sehen, dass wir von 18 beobachteten und dort gelisteten Ländern meistens an Position 17 oder 18 uns befanden, was den Public Health Index angeht. Das heißt, unsere öffentliche Gesundheit und unsere Volksgesundheit ist im Verhältnis schlecht. Mhm. Wir haben eine relativ hohe Inzidenz oder Prävalenz von Diabetes mellitus, Fettleibigkeit. Wir sind, ich glaube, die Franzosen liegen irgendwo bei knapp 10% Anteil von wirklich Adipösen. Wir liegen, glaube ich, etwas über 15. Und das hat was zu tun mit Verhalten und mit Lebensumständen. Und daran müssen wir was tun.
Das glaube ich auch. Die Franzosen, die trinken einfach so viel Wein, die vergessen zu essen. Ja. Vielleicht sollten wir das auch einführen.
Es gibt ja durchaus, wir haben hier beim Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer über das Thema diskutiert mit einem Ernährungswissenschaftler, der uns vor einigen Monaten hier, vor Wochen, einen sehr interessanten Vortrag zu der Thematik gehalten hat. Eben auch zu dem Thema Abnehmenspritze und überhaupt grundsätzliche Entwicklung. Gewichtsentwicklung, Essverhalten etc. Wir haben in Deutschland einen relativ hohen Anteil an hochverdichteten und vorgefertigten Nahrungsmitteln, die wir zu uns nehmen. Mehr als in der Schweiz. Es ist auch übrigens nachgewiesen, dass man im Bauchfett von Deutschen bei Untersuchungen festgestellt hat, im Verhältnis zum Beispiel zu Schweizer oder französischen Patientinnen und Patienten, einen deutlich höheren Anteil von Substanzen gefunden hat, die in solchen Nahrungsmitteln üblicherweise sich befinden. Stabilisatoren, Emulgatoren, alle möglichen Dinge, die man nicht braucht, die aber da, wo Nahrungsmittel für lange Haltbarkeit getrimmt werden und fertig Nahrungsmittel sind, die also vorgefertigt sind, sich angewandt werden müssen.
Die emulgieren dann mein Bauchfett.
Die sammeln sich in ihrem Bauchfett.
Das ist ja unangenehm.
Ja, so ist es, weil das Fett ist das Speicherorgan des Körpers, in dem dann eben auch alle Dinge, die Sie aufgenommen haben, aber gar nicht aufnehmen wollten, trotzdem gespeichert werden.
Jetzt werde ich die Fertigprodukte nochmal ganz anders anschauen nach diesem
Beitrag. Die Franzosen haben eine andere Esskultur. Die stellen ihre Nahrung her aus in jedenfalls größerem Umfang, als wir es tun, traditionell tun. Das unterliegt auch dort Veränderungen. Auch die dortige Gesellschaft ist auf Fastfood und schnelles Essen und im Vorbeigehen essen. Auch das entwickelt sich dort natürlich, aber traditionell haben sie dazu ein anderes Verhältnis und das Essen als solches hat einen anderen Stellenwert, wirtschaftlich einen anderen Stellenwert und auch im zeitlichen Aufwand einen anderen Stellenwert. Und das schlägt sich da nieder.
Jetzt haben wir über Dinge schon gesprochen, die kurzfristig machbar sind. Ich hoffe, sie werden dann auch gemacht. Also Stichwort Steuern und Stichwort versicherungsfremde Leistungen nochmal anschauen.
Bei Steuern ist übrigens mein Eindruck, das ist jedenfalls das, was mir von Gesundheitspolitikern der verschiedenen Parteien, auch der beiden Regierungsparteien, gespiegelt wird, dass da wächst gerade eine deutliche Bereitschaft, sich damit tatsächlich jetzt mal zu befassen. Also ich glaube, auch bei Zuckersteuer, da haben wir noch nicht vorgesprochen, wichtiges Thema. Über 50 Länder der Welt haben eine Zuckersteuer. Wir haben festgestellt, dass die Engländer etwa 50% weniger Zuckeranteil in der Fanta haben als wir.
Wow.
Das ist nämlich nicht so, dass dann durch die Steuer das Getränk teurer werden muss, sondern die Industrie ist ja nicht blöd. Die reagiert, die senkt den Zuckeranteil, damit der Preis gleich bleibt. Und das ist auch genau das, was wir wollen.
Ja, das klingt super.
Und wenn sie sich daran gewöhnt haben, dass die Fanta ein bisschen weniger süß schmeckt, dann stellt sich fest, sie schmeckt ja weniger süß sogar viel besser als so süß.
Gerade bei süß passt sich ja der Geschmackssinn auch total sehr schnell an.
Bestimmt.
So, ich wollte sagen, wir haben also über die Low-Hanging-Fruits gesprochen, das, was man kurzfristig machen kann. Wir haben gerade mit Gesunderhaltung und Prävention das absolute Langfristziel natürlich angesprochen, über das wir auch ganz regelmäßig sprechen. Und dann gibt's auch noch ein paar Dinge, die man mittelfristig machen kann.
Ja.
Zum Beispiel, sagen Sie als Bundesärztekammer, die Krankenhausreform, da wären die geplanten Maßnahmen noch nicht ausreichend.
Ja, also es gibt 3 große Strukturelemente im deutschen Gesundheitswesen, in der Organisation des deutschen Gesundheitswesens, an denen gearbeitet wird und zu Recht gearbeitet wird und wo wir jetzt in diesem Jahr auch wirklich vorankommen müssen. Das eine ist die schon eingeleitete Krankenhausreform, dazu komme ich gleich nochmal. Das zweite ist die Notfallreform.
Über die wir noch ausführlicher sprechen bei einem eigenen Podcast zum
Jawohl,
Thema Einsatz
aber auch die
2,
ist,
genau.
Die ist tatsächlich auch von Bedeutung. Und das dritte ist, dass wir uns über die Koordination und den Zugang zum Gesundheitswesen Gedanken machen müssen im Sinne einer Primärversorgung und primärärztlichen Primärversorgungsmodelle. Und dazu gibt es viele, viele Beschlüsse des Deutschen Ärztetages der letzten Jahre, immer wieder dieses oder ähnliches und in diese Richtung hingehend forderndes. Und alle Dinge stehen auf der Agenda des Bundesgesundheitsministeriums. Und wir haben im Moment die Diskussion zwischen den Ländern und dem Bund, was die Krankenhausstrukturreform angeht. Ja, da geht es immer noch wieder um die Frage, wie viel Ausnahmen von den grundsätzlichen Leitplanken, die im Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, im KHVVG im Mitte des vergangenen Jahres beschlossen, angelegt worden sind, weil die Länder sagen, na ja, wir haben dann aber Situationen wie im westlichen Münsterland oder im Hochsauerland, da können wir nicht alle Qualitätskriterien, die im Gesetz verankert sind, wirklich zu 100% erfüllen, dann müssen wir zumachen. Das können wir aber auch nicht tun, weil da leben ja Menschen und die brauchen auch eine jedenfalls mal Primärversorgung, stationäre Primärversorgung. Die kann nicht das ganze Leistungsspektrum der denkbaren Möglichkeiten abbilden, aber wenn einer sich das Bein gebrochen hat oder eine Blinddarmentzündung, muss er da auch versorgt werden. Und das müssen wir organisieren und darum brauchen wir Möglichkeiten der Ausnahme. Und das ist auch bis zu einem gewissen Grade nachvollziehbar. Es bleibt aber dann eben die Spannungsfrage, ja, werden diese Ausnahmen tatsächlich in wohlverstandenem Sinne da angewandt, wo man das auch gut nachvollziehen könnte? Oder aber sind sie ein Vehikel, um sich von dem Druck, von dem Veränderungsdruck auch dann so zu befreien, dass man alles so lässt, wie es ist? Mhm. Und das kann nicht bleiben. Wir haben definitiv, jedenfalls in großen Teilen unserer Republik, zu viele Standorte von Krankenhäusern, zu viele kleine Einheiten und so weiter. Also das ist, glaube ich, dieser Grundduktus der Reform wird von allen, die wissen, was von der Sache verstehen, durchaus nachvollzogen und verstanden. Und das ist aktuell ein Handlungsstrang, der sich abspielt. Und im Idealfall trägt er dann aber Früchte und sorgt dafür, dass wir dann irgendwann tatsächlich eine bessere strukturierte Krankenhauslandschaft haben mit Einrichtungen, in denen dann gute Qualität abgeliefert wird, in erreichbarer Möglichkeit natürlich nicht, wer weiß wie, weit entfernt, aber schon so, dass man sagen kann, man wird vielleicht den einen oder anderen Standort aufgeben müssen zugunsten eines anderen. Und das wird natürlich nicht kurzfristig Geld einsparen, aber mittel- bis langfristig wird es den Einsatz der Mittel auf jeden Fall deutlich rationaler organisieren. Mhm. Und vielleicht auch den Zuwachs von Kosten zumindest mal begrenzen. Und das Gleiche gilt im Wesentlichen auch für die Notfallreformgesetzgebung, in der wir dafür sorgen müssen, dass wir durch Ersteinschätzungsmöglichkeiten, die leicht erreichbar sind für Menschen, die können sogar KI-gestützt laufen oder zumindest in Teilen davon mit unterstützt werden, dass wir dafür sorgen, dass Menschen Nöte, Sorgen, die sie haben, auch nachts, auch am Wochenende schnell in irgendeiner Form beseitigen können oder schnell Hilfestellung dazu erhalten. Vielleicht auch derart, dass man am Schluss feststellt, ein großer Teil braucht jetzt keine Krankenhausambulanz aufsuchen. Und wenn das gut organisiert ist, dann glaube ich, entspannt sich der Druck in den Notfalleinrichtungen, sowohl in der vertragsärztlichen Notfallversorgung wie dem Krankenhaus. Auch die bessere Zusammenarbeit dieser beiden Sektoren ist ja geplant. Da gibt es also schon seit langem bestehende Reformpläne, die von den Experten und auch uns im Wesentlichen geteilt werden und als richtig angesehen werden, die müssen jetzt mal tatsächlich dann umgesetzt werden. Das Ganze in Zusammenarbeit mit der Krankenhausreformgesetzgebung, glaube ich, führt zu effizienteren Strukturen. Davon bin ich fest
überzeugt. Dann brauche ich jetzt aber ein bisschen Schützenhilfe und einen guten Rat, denn das Problem ist wahnsinnig kompliziert. Es ist auch wahnsinnig wichtig. Es sind so viele Stellschrauben, dass man gar nicht weiß, wo soll man zuerst dran drehen. Gleichzeitig gibt es schon unfassbar viele gute Ideen von Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen. Also wie optimistisch soll ich sein?
Ich bin immer optimistisch und ich glaube, dass wir ja auf einem sehr, sehr komfortablen, sehr hohen Niveau uns bewegen und im Grundsatz in Deutschland auch im internationalen Vergleich eine nahe, hochqualifizierte, gleich zugängliche Versorgung in einer Dimension haben, dass wir vielleicht ein bisschen die Füße stillhalten sollten, bevor wir den Untergang des Abendlandes ausrufen. Das, glaube ich, ist mal ganz wichtig festzustellen. Und weil wir neigen ja zum sofort Simulochiausen zu Tode betrübt, also sobald mal Veränderungen kommen. Ich bin sehr optimistisch, dass das gelingen kann. Mhm. Absolut. Und es ist nur wichtig, dass die Betroffenen sich bewegen und sich organisieren und bereit sind, auch Veränderungen mit zu organisieren. Und wer das dann in seinem Bereich tut, der, glaube ich, wird auch dann danach im System sich wohlfühlen und gut arbeiten können und vielleicht am Schluss sogar besser arbeiten können als aktuell.
Jetzt verschreiben Sie mir aber auch schon noch ein paar Massagen für meinen Rücken.
Ja, wir machen vielleicht mal ein bisschen Bewegung zusammen.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.